Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Predigttext steht heute im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, das sogenannte Hohelied der Liebe. Und wir wollen auf die ersten drei Verse hören. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Vielen Dank für die Luft. Wir haben ja gerade einen Glaubenskurs, einen Gemeindeaufnahmekurs hier in unserer Gemeinde, verbunden mit der Gemeinde in Tübingen. Und da geht es gerade um das Thema Gemeinde. Und darum geht es auch im 1. Korintherbrief ganz viel. Und zentral in den Kapiteln 12 bis 14 geht es um die Gaben, die ein jeder Christ hat und wie wir einander dienen sollen. Jeder Christ, so schreibt dort Paulus, hat mindestens eine Gabe vom Heiligen Geist geschenkt bekommen. Jeder ist durch diese Gabe wichtig für die Gemeinde. Die Gemeinde braucht ihn und andersherum, er selbst ist auch abhängig von allen anderen Gliedern der Gemeinde. Es hat eben nicht jeder alle Gaben, sondern jeder hat eine, zwei, drei Gaben, um den anderen damit zu dienen. Und Paulus verwendet dann dieses wunderbare Bild des menschlichen Körpers. Wir sind alle Glieder an einem Leib und jedes Glied braucht das andere, sonst funktioniert es nicht. Und jetzt kommt das Geniale, dieser Körper, diesen Leib, den wir bilden, das ist der Leib Christi. Das heißt also nicht nur, dass Christus unser Haupt ist, der uns leitet, sondern das bedeutet, Christus will in dieser Welt durch uns wirken. Wir sind sein Leib, durch den er wirkt. Durch uns will er sich in der Welt verherrlichen. Durch uns will er in der Welt bezeugt werden. Und bevor Paulus nun noch konkreter auf einige sehr besondere in Korinth teilweise sehr überschätzte Gnadengaben eingeht, ja, das Kapitel 14, so Zungenrede, Gaben der Prophetie und solche Sachen, kommt das zentrale Kapitel in dieser Abhandlung. Das ist wieder so eine besondere Sache, wo durch die Zusammenstellung die Botschaft deutlich wird. Ja, wir haben hier ein Kapitel über Geistesgaben, hier ein Kapitel über Geistesgaben, die könnten ja eigentlich zusammen sein, aber was ist, sie sind unterbrochen durch dieses 13. Kapitel, das Hohelied der Liebe. Und da macht Paulus deutlich, darauf kommt es an. Das ist das Zentrum. Und schaut, wie Paulus diese ersten drei Verse, die wir schon gehört haben, einleitet, Kapitel 12, Vers 31, als er von diesen ganzen Gaben geredet hat, die jeder hat, wie wir einander dienen sollen, sagt er, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben, das sind wunderbare Gaben Gottes, und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Es gibt da noch einen besseren oder einen vortrefflicheren Weg, etwas noch Wichtigeres. Also die einzelnen Gaben sind wichtig, aber von größerer Bedeutung ist die Liebe, die wir untereinander haben sollen. Darum geht es heute, um die Bedeutung der Liebe. Ich habe das Thema so benannt, die Liebe ist nicht alles, aber ohne Liebe ist alles nichts. Der erste Punkt lautet dieser vortrefflichere Weg, der vortrefflichere Weg. Was Paulus mit dieser Überleitung und den ersten drei Versen uns klar machen will, ist, es geht nicht darum, welche Gabe die wichtigste ist, die beste, die nötigste, sondern das Entscheidende ist, ob man die empfangene Gabe in Liebe ausübt. Nun, jetzt müssen wir aber natürlich nachfragen, was meint Paulus mit Liebe? Was meint die Bibel, wenn sie von Liebe spricht? Und ich muss das hier nochmal ansprechen und genau klären, weil so umgangssprachlich, so was die Gesellschaft davon denkt, meistens was ganz anderes ist. Paulus redet also hier nicht davon, wenn man sich von jemandem angezogen fühlt, so vom Verliebtsein, was scheinbar unkontrolliert über den Menschen kommt, was meistens mit sehr freundschaftlichen oder auch erotischen Gefühlen verbunden ist. Von diesem Gefühl, wenn wir es haben, von dem man sich dann wünscht, dass es nie vergehen möge. Und dann nimmt der Jüngling die gespitzte Feder zur Hand und schlägt die Bibel auf und schreibt dieses Hohelied der Liebe ab als kleinen Liebesbrief, um dieser Liebe noch irgendwelche Bedeutung zu verleihen. Letztlich, um seinen selbstsüchtigen Gefühlen eine tiefere Bedeutung zu geben. Aber letztendlich ist es gar nicht diese wahre Liebe. Ja, ich liebe dich, weil ich dich haben will. Der Jude und Schriftsteller Theodor Herzl, der lebte von 1860 bis 1904, der sagte über eine solche Liebe passend: Die Liebe beruht im Wesentlichen auf der mangelhaften Kenntnis der Fehler des angebeteten Gegenstandes. Das lehrt die Erfahrung. Mangelhafte Erkenntnis über die Fehler. Genau, ja, das sagen wir den jungen Ehepaar. Wartet mal ab, die Macken kommen noch, ja. Die sind schon da, aber ihr werdet sie dann irgendwann auch noch sehen. Und Oscar Wilde, der lebte etwa in derselben Zeit, der sagte, der wesentliche Kern in der Liebe ist die Unbeständigkeit. Aber davon redet Paulus hier nicht. Er redet von einer anderen Liebe und dafür gibt es sogar ein anderes Wort im Neuen Testament, nämlich das Wort Agape. Es ist diese göttliche, wahre Liebe. Er redet letztlich von dem, was Gottes Wesen selbst ausmacht. Ein wesentliches Merkmal dieser Liebe ist, dass sie bedingungslos und überbordend ist. Bedingungslos und überbordend. Das heißt, diese Liebe braucht nicht den Liebreiz des anderen, etwas, wodurch die Liebe entfacht wird, so wie das bei uns eben ist, sondern Gott liebt, weil er selbst Liebe ist. Das geht nur, weil Gott ein dreieiniger Gott ist, weil er eben nicht nur ein monotheistischer Gott ist, nur eine Person, der kann nicht Liebe sein, sondern er ist ein dreieiniger Gott. Drei Personen sind in dieser herrlichen Liebe miteinander verbunden von Ewigkeit her. Ich werde in der Predigt noch etwas dazu sagen. Ich werde heute aber auch im Bekenntnisunterricht dieses Thema der Dreieinigkeit Gottes und gerade auch der Liebe mehr beleuchten. Also freut euch schon jetzt auf den Bekenntnisunterricht heute. Der wird spannend. Diese Liebe Gottes, diese bedingungslose Liebe Gottes geht so weit, dass er uns so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen, von Ewigkeit her geliebten Sohn gab, damit wir durch ihn gerettet werden. Er hat uns so zuerst geliebt. Von ihm geht die Liebe aus. Christus hat uns geliebt, als wir noch seine Feinde waren. Diese Liebe geht so weit, dass Christus, als er von seinen Feinden ans Kreuz genagelt wurde und sie ihn verspottet haben, am Kreuz gebetet hat: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Diese Liebe geht so weit, wie es in Jesaja 53 ab Vers 3 heißt: Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut. Wie einer, von dem er das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Ja, kennt ihr das? Ihr übernehmt Dienste für andere, ihr opfert euch auf für andere und bekommt dafür am Ende noch einen Anschiss. Die Undankbarkeit schlägt euch ins Gesicht dafür, dass ihr euch aufgeopfert habt. Was ist dann, was mit euch passiert? Und hier lesen wir weiter: Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihn, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Es ist eine Liebe, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Die Liebe, die dann hier weiter im Hohelied der Liebe beschrieben wird. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, sie erträgt. Diese Liebe ist mehr als eine Emotion, sie ist ein aktives Handeln. Diese ganzen Beschreibungen, diese ganzen Beschreibungen der Liebe hier, das sind keine Adjektive, sondern Paulus benutzt hier nur Verben, nur Tätigkeitsworte. Es ist eine aktive Liebe. In vielen Fällen liegt es tatsächlich nicht unter unserer Kontrolle, Gefühle der Liebe für einen anderen zu entwickeln. Wir können uns das nicht einfach so befehlen. Aber wir haben den Auftrag, anderen immer liebevoll zu begegnen und immer mit Liebe an ihnen zu handeln. Ohne Bedingungen. Ohne, dass der andere es verdient hat. Ohne, dass der andere für mich zuvor etwas geleistet hat. Dass ich ihm Dinge sage, die ihm gut tun. Dinge für ihn tue, die er braucht. Ja, bis in meine Einstellung hinein, dass ich gut über ihn denke. Dass ich ihn offen und barmherzig begegne, dass ich mich aufopfere, mich selbst verschenke um Christi willen und um des Nächsten willen. Das ist der vortreffliche Weg. Wir überlegen ganz oft, wie kann ich dem anderen endlich klar machen, dass ich recht habe? Wie kann der andere endlich mal spüren, was es bedeutet, was der mit mir macht? Wie kann ich es dem anderen heimzahlen, was auch immer? Wir überlegen doch, wie können wir die anderen mal auf einen besseren Weg leiten, ja? Dass das endlich kapiert. Und dann machen wir uns unsere Gedanken. Das ist der vortrefflichere Weg, der Weg der Liebe. Liebe ist dennoch nicht alles. Liebe ist nicht alles. Wir brauchen diese verschiedenen Gnadengaben, wir brauchen einander. Aber Liebe ist das Heilmittel gegen allen Streit und alle Spaltungen. Damals in Korinth gab es ja diese Parteiungen, diesen Spalt in der Gemeinde. Und das haben wir heute ja genauso. Durch verschiedene Vorlieben, durch verschiedene Gaben, durch den Stolz, der dann damit verbunden ist. Durch die Selbstsucht, Angeberei, Unzucht, Gleichgültigkeit. Durch unsere Trägheit, Enttäuschung, Angst und Sorge. Wir könnten das immer weiterführen. Die Liebe ist das Heilmittel dafür. Ja, nicht so, du hast Probleme, du hast Sorgen, du hast Ängste, du bist ein bisschen träge. Wir finden irgendwie eine Lösung. Ja? Wie packen wir das Problem an? Das Heilmittel dagegen ist die Liebe, dass wir einander lieben. Liebe ist wie der Mörtel, der uns alle zusammenhält. Das sind die verschiedenen Steine, die sind alle wunderbar und die brauchen wir alle. Wie halten die zusammen? Es braucht den Mörtel. Das ist die Liebe. Was Paulus uns in den folgenden Versen, die ich am Anfang gelesen habe, die wir heute am Anfang gehört haben, sagen will, ist, und es gibt keinen Ersatz dafür. Es gibt keinen Ersatz für diese wahre Liebe. Höchste Begabung ist kein Ersatz für Liebe. Wenn ich in Sprachen der Engel reden könnte. Richtige Lehre ist kein Ersatz für Liebe. Wenn ich alle Geheimnisse wüsste. Die ganze Institution von Calvin und noch andere Theologiebücher auswendig könnte. Kein Ersatz für Liebe. Auch fromme Taten sind kein Ersatz für Liebe. Wenn ich alle meine Habe austeilte. Nichts ist Ersatz für Liebe. Wir sind es gewohnt, verschiedene Makel und Unzulänglichkeiten, die wir ja alle haben, vielen Dank, mit anderen Dingen, die wir eben haben, auszugleichen. Ja, wir puffern den Mangel ab durch das, was wir haben. Wir improvisieren. Als ich zu meinen Schulzeiten mal vorgerufen wurde und irgendwas sagen sollte zu dem Thema, wofür ich mich vorbereiten sollte, oder man sollte das wissen. Und wenn ich das nicht wusste, was habe ich da gemacht? Ich habe versucht, das irgendwie abzupuffern, irgendwie auszugleichen, indem ich einfach viel geredet habe. Dann einfach viel geredet. Das konnte ich. Inhaltsfrei, aber immerhin. 5 Minuten. Ne? Der Lehrer hat dann gesagt, vielen Dank, 5 Sätzen. Aber das kennen wir doch, oder? Ja, also das machen wir doch in unserer Gemeinde genauso. Wir sind hier eine kleine Gemeinde. Wir haben nicht so viel Möglichkeiten. Wir haben nicht so viel Kapazitäten. Klar, ein Besuchsdienst, das wäre toll. Ja? Obdachlosenhilfe, das ist doch das, was es braucht, auch in dieser Stadt. Könnten wir doch machen. Schaffen wir nicht. Ja, wir könnten eine Suppenküche diesen Winter mal vorbereiten. Wie schön wäre es, wenn wir einen Kantor hätten, ein Orchester und einen richtigen Chor. Wäre es nicht gut, wenn auch wir Missionare aussenden könnten? Oder wenn wir ein Seelsorgeteam haben, was immer einsatzbereit ist? Wenn wir hier ein Missionscafé machen könnten? Wir sind doch mitten in der Stadt, hier haben wir sogar ein Schaufenster. Wir könnten so viele Dinge machen, einen christlichen Kindergarten bei den ganzen Kindern. Dann machen wir eine christliche Schule und ein christliches Camp und überhaupt ein großer Saal und eine schöne Kirche, einen schönen Kirchturm mit einer schönen Glocke. Es gibt so viele Sachen, ja, um es perfekt zu machen. Die sind doch alle toll. Orgel, genau. Wir haben halt nicht so viele Möglichkeiten. Wir versuchen das auszugleichen, wir improvisieren. Das können wir auch machen. Aber fehlende Liebe kann man nicht mit irgendwas anderem ausgleichen. Und wenn das andere auch noch so herausragend, überwältigend und herrlich wäre, fehlende Liebe können wir nicht ausgleichen. Liebe ist nicht alles. Ja, es gibt noch mehr. Schöne Glocken zu haben ist eine schöne Sache. Ja. Aber ohne Liebe ist alles nichts. Stell dir vor, du hast alles, du bist der Größte, du kannst alles, aber du bist nicht geliebt. Dann wirst du unglücklich bleiben. Ja, ihr wünscht euch doch, dass ihr besondere Gaben hättet. Ihr wünscht euch doch, dass ihr eine tolle Familie hättet. Ihr wünscht euch doch, dass ihr mehr Geld hättet. Wir haben doch all diese Wünsche. Stell dir vor, alle die Wünsche werden jetzt erfüllt, heute. Aber du bist nicht geliebt. Dann wirst du unglücklich bleiben. Deine Erfüllung, deine Glückseligkeit hängt eben nicht vom Geld oder von deinem Können oder von deiner Anerkennung ab, sondern von der Liebe. Paulus dreht das jetzt um. Was ist, wenn du mit herausragenden Eigenschaften, Gaben und Opfern anderen dienst, aber es ohne Liebe machst? Wenn ich in Sprachen der Menschen und Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Das Reden in Sprachen ist ein Gebet, ist ein Lobpreis, eine Danksagung. Es sollte unbedingt ausgelegt werden, damit die ganze Gemeinde dadurch erbaut wird. Eine tolle Sache. Ohne Liebe praktiziert, quasi einfach nur zur Selbstdarstellung oder zur Selbstbefriedigung missbraucht, wären solche Worte, selbst wenn es Worte der Engel wären, im Prinzip, überleg mal, Engel, die Gott dort oben im Himmel, im himmlischen Gottesdienst in alle Ewigkeit preisen, selbst wenn es solche Worte wären, es wären nur dumpfe, hässliche, unverständliche Geräusche. Ihr kennt das ja, wenn ihr in einem fremden Land, oder ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber manche kennt es, wenn ihr in einem fremden Land unterwegs seid, manche Leute sind hier dauerhaft im fremden Land unterwegs, dann ist es wichtig, dass man ein paar Worte wenigstens der Sprache lernt. Dann kann man sich schon ein bisschen verständigen und die Leute kommen sofort mehr auf dich zu. Aber wenn man die Sprache richtig kann, dann ist es der Schlüssel zur Gemeinschaft. Der Schlüssel zu den Herzen der Menschen, wenn du die Sprache richtig kannst. Oder ihr kennt vielleicht auch Leute, die einfach die Gabe haben, mit allen möglichen Leuten ins Gespräch zu kommen. Manche tun sich schwer, die tun sich schon mit dem geringsten Smalltalk schwer, den überhaupt auf die Beine zu kriegen. Andere, die können mit Hinz und Kunst ins Gespräch kommen und wirklich sich gut unterhalten. Das ist eine besondere Gabe. Das ist etwas Bewundernswertes. Stellt euch sowas vor. Und wenn es doch ohne Liebe wäre, auch die schönsten Worte sind dann nur mit den unangenehmsten Grunzlauten zu vergleichen. Und Menschen durchschauen das. Man kann mit Worten zwar sehr manipulieren, aber Menschen durchschauen das irgendwann und sagen dann irgendwann abfällig, ja, das ist halt nur ein Schnacker. Ne? Der kann schöne Worte machen, mehr nicht. Dann geht Paulus weiter. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse und wenn ich allen Glauben besäße, dass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Paulus selbst, der wusste ja sehr viel, war immerhin hochstudiert und Apostel. Aber selbst er hat gesagt, ja, mein Wissen ist immer noch Stückwerk. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dieser Paulus wüsste auf einmal alles. Er wüsste alles, was man über Gott wissen könnte. Dann würde das noch nicht bedeuten, dass er wahre Gemeinschaft mit Gott hat. Ich meine, Gott ist unendlich groß. Aber wenn du alles über Gott weißt, unvorstellbar, ja, dann heißt das noch lange nicht, dass du wahre Gemeinschaft mit Gott hast. Sein Wissen würde demnach bedeutungslos für ihn sein. Denk dir mal die drei großen Fragen, die du immer hast in deinem Glaubensleben. Warum lässt Gott das zu? Woher kommt eigentlich das Böse? Ja, warum gibt es so viel Leid in der Welt, wenn wir doch einen gnädigen Gott haben? Diese Kracherfragen, die wir alle so schwer beantworten können. Stell dir vor, du hättest jetzt die Antworten. Wahnsinn, oder? Aber es würde dir nichts nützen. Es würde keine Bedeutung für dich ohne Liebe. Denn nur die Liebe kann letztlich die Weisheit des Kreuzes verstehen. Gott ist Liebe. Nur die Liebe kann wirklich Gott verstehen und eine Beziehung mit ihm haben. Ein Glaube, der Berge versetzt. Was bedeutet das? Dass man Unmögliches schafft, dass man Wunder bewirkt. Und das ist doch so der wahre Held, wie wir uns den vorstellen, der so sehr an seine Sache glaubt, dass er Übermenschliches vollbringt. Dass er die unmögliche Mission erfüllt. Und doch sagt Paulus, ohne Liebe wäre er trotz all dieser wunderbaren, beeindruckenden Dinge nichts. Der Held, der alles schafft, wäre eine Luftnummer. Paulus sagt es hier, so wäre ich nichts. Also er stellt hier eine ganz einfache Gleichung auf, die aber ziemlich hart ist. Geistliche Gaben, was auch immer du hast, minus Liebe ist gleich nichts. Kommt nichts raus. Der Philosoph Descartes hat gesagt, ich denke, also bin ich. Ja, der hat alles bezweifelt. Bin ich überhaupt da? Existiert überhaupt irgendwas? Ist alles nur Schein und Trug? Und dann hat er gedacht, ja, aber weil ich ja über solche Sachen überhaupt nachdenke, da ist doch was, da bin ich ja. Ich denke, also bin ich. Die Gesellschaft, die sieht das anders und oft genug wir selbst. Wir sagen, ich leiste etwas. Also bin ich. Und die Realität sieht dann sogar noch mal ein Stück anders aus. Hauptsache, du machst etwas her, dann bist du wer. Was dahinter ist, ist eigentlich dann auch egal. Gottes Wort sagt uns Folgendes. Ich liebe, also bin ich. Oder wir müssen es noch anders sagen, weil Liebe ist ja nicht auf uns selbst gerichtet. Ich liebe, also sind wir. Das muss das Wesentliche sein. Und dann noch etwas. Und wenn ich alle habe, austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Also stellt euch den reichen Jüngling vor, der zu Jesus kam und gesagt hat, was fehlt mir noch, damit ich ins Himmelreich komme? Ja? Und Jesus sagt ihm, ja gut, was hast du alles gemacht? Ich habe immer alle Gebote gehalten, super, dann verkauf jetzt alles, was du hast und gib's den Armen und folge mir nach. Stellt euch mal vor, der reiche Jüngling hätte das gemacht. Er hätte alles verkauft. Aber wenn er es gemacht hätte, um sich sozusagen dadurch einen Eintritt ins Himmelreich zu erkaufen, wenn er es aus Selbstsucht, also ohne Liebe getan hätte, hätte ihm auch das nichts genützt. Jesus hat ihm ja dieses Gebot gegeben, weil er sein Geld mehr liebte als Gott. Es ging um seine Liebe. Also man kann noch so altruistisch, idealistisch, uneigennützig sein, noch so viel Verzicht üben, wenn es ohne Liebe geschieht, dann geschieht es im Kern aus Selbstsucht. Man kann altruistisch aus Selbstsucht sein. Der Mensch tut alles, um geliebt zu werden. Aber er verwechselt dann eben Liebe mit Anerkennung, mit Bewunderung, mit Likes, mit Gefällt-mir-Klicks. Und die Menschen, die meisten Gefällt-mir-Klicks bekommen, die meiste Anerkennung bekommen, die dann das irgendwann durchschauen, dass sie geliebt werden, nicht um ihrer selbst willen, sondern nur um ihrer Gaben, um ihrer Talente willen, die stürzen sich dann in Drogen und meistens auch in den Tod. Ganz viele Stars begehen Selbstmord, weil sie sich nicht geliebt fühlen. Ja, selbst wenn ein Mensch so weit ginge, seinen eigenen Leib, sein Leben zu opfern, und das auch noch vielleicht durch einen dieser grausamsten Tode, hier durch Verbrennung, also so ein richtiger Märtyrertod, ohne Liebe würde es ihm bei Gott rein gar nichts einbringen. Jesus hat gesagt, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Und Paulus dreht das jetzt ein Stück weit um. Was nützt es, wenn du nicht nur die ganze Welt verlierst und sogar dein Leben dazu? Wenn es ohne Liebe geschieht, nützt es dir nichts. Andersherum ist es natürlich auch so, wahre Liebe kann nicht verborgen bleiben. Es geht nicht, dass jemand voller wahrer Liebe ist, aber man sieht nie was. Keine Hingabe, keine Aufopferung, das geht auch nicht. Das ist ja das Wesen der Liebe. Sie wird sich in Werken und Worten äußern. Aber du kannst Liebe eben auch vortäuschen bis zur Selbstvernichtung. Nach außen sieht alles nach Aufopferung auf. Dennoch kann es im Kern allein um Anerkennung und Selbstgerechtigkeit gehen. Das ist möglich. Sünde macht es möglich. Liebe ist nicht alles, aber ohne Liebe ist alles nichts. Und so preist Paulus die Liebe, malt uns ihre Bedeutung mit so schön, aber sehr eindrücklichen Vergleichen vors Auge. Und Paulus preist hier die Liebe nicht nur deswegen so hoch, weil sie so nützlich ist. Er preist sie, weil sie das Mark oder der Kern, das Wesen unserer christlichen Existenz bildet. Es geht um mehr als dieses Bild, was ich gerade verwendet habe, der Mörtel, der uns alle zusammenhält. Es ist so nützlich. Es muss das Mark unserer Existenz sein. Das ist der nächste Punkt. Die Liebe ist das Mark unseres Christseins. Warum? Die Liebe macht Gottes Wesen aus. Ich habe das schon gesagt. Gott ist Liebe, schreibt der Apostel Johannes. Warum ist Gott Liebe? Weil er ein dreieiniger Gott ist. Drei Personen, die einen Gott bilden. Drei Personen, die sich völlig einander hingeben und zugleich den anderen ganz und gar annehmen. Die haben sich nicht erst irgendwie kennengelernt und das läuft mit uns ganz gut, die waren schon immer so, das ist das göttliche Wesen. Wir werden heute, wie gesagt, im Bekenntnisunterricht dazu ein Stück weit mehr hören. Gott ist kein egoistischer Gott, der geliebt werden will und darum den Menschen geschaffen hat und auch erlöst hat, damit er jemand hat zum Lieben oder damit er geliebt wird. Gott ist ein Gott, der Liebe ist und aus überbordender Liebe erschuf und erlöste er den Menschen, um sie aus Liebe an seiner Liebe teilhaben zu lassen, um sie in seine Liebesgemeinschaft hineinzunehmen. Dafür sind wir geschaffen. Und das bedeutet letztendlich der Himmel, in Liebe mit Gott und miteinander verbunden zu sein. Dazu sind wir geschaffen. Darum will, darum muss jeder Mensch geliebt sein, unbedingt. Darum findet man Erfüllung, wenn man selber andere so lieben kann. Die Gnadengaben sind Gaben, die Gott uns aus Liebe gibt. Und sie sollen dazu dienen, unsere Liebesgemeinschaft aufzubauen, auszuleben und zu bezeugen. Aber sie sind nur Mittel zum Zweck. Paulus sagt dann später, sie werden aufhören. Aber die Liebe hört niemals auf. Sie ist nicht nur Mittel zum Zweck, sie ist der Zweck. Sie ist das Ziel. An anderer Stelle sagt die Bibel uns als Ziel, dass Gott und Mensch wieder vereint sind in Ewigkeit, in Herrlichkeit. Ja, genau darum geht's. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Herrlich. So eine Botschaft über Liebe. Das ist immer ein bisschen hart, ich weiß. Immer ein bisschen, man wird ermahnt. Ich bin nicht so, ne? Aber ansonsten hört man das doch gern, oder? Gott liebt uns so herrlich und wir sollen diese Liebe haben. Die Frage bleibt natürlich am Ende wieder, ja, wie schaffen wir das? Wie können wir denn so lieben? Wir wissen, es ist nützlich, es ist gut. Aber wie können wir das? Wie können wir denn so mit Gott verbunden sein? Wie können wir glückselig werden, wie wir es gerade gehört haben? Wie kann die Liebe, die Gottes Wesen ausmacht, auch unser Wesen ausmachen? Wie kann sie zum Mark unserer Existenz werden? Das Problem ist nämlich, dass das Mark unserer Existenz das Gegenteil ist. Selbstsucht, nicht Selbstlosigkeit. Es gibt viele Menschen, die sagen, das mit der Liebe leuchtet mir ein. Wir müssen uns mehr lieb haben, wir müssen mehr aufeinander acht haben. Ich möchte jetzt ein besserer Mensch werden. Und dann versuchen sie es aus ihrer Kraft heraus, weil sie denken, ich habe es doch verstanden. Ich habe neulich auch einen tollen Liebesfilm gesehen, das hat mich so bewegt, ich will jetzt auch so werden. Und dann versuchen sie es. Ich habe solche Leute kennengelernt. Und nach einer Weile merken sie, es bringt gar nichts. Ich verändere gar nichts. Es kommt Enttäuschung, Ernüchterung, Verletzung. Man merkt, man hält es überhaupt nicht durch. Im Gegenteil, ja, man ist total ernüchtert und sagt sich, die soll ich jetzt noch lieben? Und dann geht man wieder den Weg, den man immer geht. Man sieht, wo man selber bleibt. Versteht ihr, vom Verstand her begreifen viele Menschen das, es doch besser wäre, wir hätten uns alle lieb und wir würden füreinander sorgen und aufeinander achten. Aber wir schaffen es nicht. Nun, das Kreuz Jesu, das ist die größte Manifestation der Liebe Gottes in der Welt. Und von daher müssen wir mit Liebe gefüllt werden. Das ist der einzige Weg. Gott ist der gerechte, heilige Richter, der uns bestrafen muss, weil wir seine Geschöpfe nicht geliebt haben. Weil wir lieblos sind, weil wir Egoisten sind. Das muss er bestrafen. Das ist der Richter. Er ist der Richter, der das bestrafen muss. Aber aus Liebe trägt er selbst in seinem Sohn die Strafe dafür. Gerechtigkeit muss sein, Strafe muss sein. Das, was in Unordnung gebracht wurde, was schlecht gemacht wurde, muss wieder gut gemacht werden. Das muss so sein. Gott sagt, ich mache es für euch. Um euch zu retten vor dem Gericht, trägt mein eigener Sohn das Gericht für eure Schuld. Gott liebt dich zuerst. Und jetzt darfst du deine Schuld ihm bekennen. Du kannst ihm deine finstersten Geheimnisse beichten. Und er wird dir vergeben. Und schaut, was sagt Jesus über diese große Sünderin, die ihm die Füße salbte und ihn küsste, die Geschichte, die wir heute in der Lesung gehört haben? Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Nun, dieses Problem haben wir nicht, dass wir nur wenig zu vergeben hätten im Leben. Das ist ein Problem, was wir nicht haben. Wir haben alle sehr, sehr viel Sünde im Leben. Gott muss uns sehr, sehr viel vergeben. Wenn du deine Schuld bekennst und wenn du diese Vergebung erfährst, dann wirst du dem anderen seine Sünden nicht mehr zurechnen, sondern ihn annehmen und lieben. Vielleicht nicht so auf dem Schlag und so vollkommen, wie wir uns das wünschen, aber das ist diese Wirkung. Wenn du siehst, Christus musste für meine Schuld sterben, um mich zu retten, so schlimm stand es um mich, und Gott hat mir alle meine Schuld vergeben, diese Erkenntnis wird bewirken, dass du dann sagen kannst, okay, dieses kleine bisschen, was er jetzt wieder mir getan hat, das möchte ich ihm gern vergeben, ich möchte hier barmherzig sein. Versteht ihr, aus der Demut vor dem Kreuz und aus der Freude über die Vergebung wird Liebe zu Gott und zum Nächsten wachsen. Und das ist diese Kraft des Evangeliums. Paulus hat das am Anfang im Korintherbrief geschrieben, das Kreuz ist eine Gotteskraft. Es geht eine Kraft aus vom Kreuz, die unser Herz verändert. Jesus stirbt für unsere Lieblosigkeit, vergibt uns unsere Lieblosigkeit und gerade dadurch füllt er uns mit Liebe. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Friedrich Hebel, das war ein anderer Denker und Schriftsteller, hat ein bisschen später gelebt als die beiden, die ich am Anfang erwähnt hatte. Der lebte in der Zeit der Romantik. Und der hat dann Folgendes gesagt: Die Liebe ist der Kern des Menschen. Schön romantisch, aber eben auch schön falsch. Denn es ist nicht wahr. Die Liebe ist das Wesen Gottes. Aber durch Gottes Liebe kann, ja soll sie zu unserem Kern, zu unserem Wesen werden. Wir müssen Liebe nicht in uns schaffen. Können wir auch nicht. Wir können uns nicht sagen, ich liebe jetzt einfach meinen Nächsten. Und sie kann auch nicht durch die Gebote bewirkt werden, sodass wir uns ein paar eiserne Regeln aufschreiben und dann schaffen wir das so durchzuleben, umzusetzen. Wir können und wir müssen nur eins, die Liebe weitergeben, die wir selbst von Gott empfangen haben. Darauf kommt es an. Ja, wie empfängst du die Liebe Gottes? Indem du dich vor ihm demütigst, indem du ihm deine Schuld bekennst, indem du eben begreifst und bekennst, ich bin nicht im Kern gut und liebevoll, sondern ich brauche Vergebung und ich brauche die Liebe Gottes. Lasst uns zusammen beten. Herr, wenn ich deine Liebe und dein Wesen wahrhaft erkenne, dann werde ich nicht anders können, als dich zu lieben und mit deiner Liebe auch dem Nächsten zu lieben. Und so bitten wir dich von ganzem Herzen, überwältige uns immer wieder neu mit diesem herrlichen Evangelium, mit deiner bedingungslosen Liebe. Fülle unser Herz damit und wirke so diese wahre Liebe in uns. Bitte bewirke du, dass Liebe und nicht Egoismus zum Kern unseres Seins wird. Und vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Selbstsucht. Amen.